Hey, mach mal das Radio an.
Ja, Moment.
Und da haben wir auch schon unseren nächsten Anrufer in der Leitung. Hallo, wer bist denn du?
Hallo, ja, mein Name ist Paul Pinkepunk und ich habe mir einen Serverschrank aus 1337 Kilo Hack, also halb und halb, Bio natürlich, geformt und habe das Ubuntu-Logo aus Senf auf die Seite gemalt. Ich kann sowas keinem erzählen.
Wie bitte? Du hast was gemacht?
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Themenabend Ich bin kein Roboter. Ich darf auch schon unseren ersten Anrufer Dave begrüßen. Hallo Dave.
Hallo, schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe gestern versucht, einen neuen Account auf X zu erstellen. Und seitdem zweifle ich.
Mach aus, heute läuft nichts Gescheites.
Okay.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 6. Episode des ThinkPad Museum Podcasts, aufgenommen am 31. Mai 2024. Die erste Folge nach 6 Wochen Ruhe, die nicht ganz freiwillig waren. Neben einer USA-Geschäftsreise war da nämlich auch noch ein bisschen Krankheit mit dabei. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die neue Episode, denn wir haben ein spannendes Thema heute wieder, wie ich finde. Aber bevor wir damit beginnen, werfen wir einen Blick auf das Feedback und die Ankündigungen. Feedback für die letzte Folge gab es einerseits mal von Sandra, die hat nämlich geschrieben, eine sehr schöne Episode, der Film 23 ist echt super, freue mich schon auf die Folge dazu bei euch mit Teleprost. Ja, und da kann ich auch nur sagen, da freuen wir uns auch sehr drauf, Grüße gehen natürlich raus auch an die Teleprost-Jungs, vielleicht schaffen wir das ja noch irgendwann dieses Jahr, ich glaube, Interesse wäre da. Feedback gab es auch noch vom Lukas, der hat geschrieben, sehr flauschiger Podcast mit euch beiden, hat mir sehr gut gefallen, auch darüber freuen wir uns sehr. Und Florian schreibt noch, die Folge mit Philipp hat mir sehr gut gefallen. Man hat gespürt, dass ihr beide auf einer Wellenlänge unterwegs seid. Ich freue mich schon auf weitere Episoden mit Gästen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also das Format kam gut an. Es gab tolles Feedback, wie wir jetzt ja gerade hören von euch, liebe Zuhörer. Und ich glaube, das macht das Ganze auch ein bisschen lebendiger. Habt da auch schon die ein oder andere Gästin schon im Hinterkopf? Und wenn ihr selbst auch mal mitmachen wollt, lasst es mich gerne wissen. Florian schreibt auch noch, Farben kann man sich übrigens schützen lassen. 2004 gab es da wohl eine Klage wegen dem geklauten Milka-Lila auf einem anderen Gebäck. Sehr, sehr spannend. Das ist auch auf jeden Fall ein Rabbit Hole, in das man absteigen kann, wenn man möchte. Link dazu zum Nachlesen gibt es in den Shownotes. Und er hat auch noch gesagt, er hört alle Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit, was aber bei ihm daran liegt, dass er ein sehr großes Backlog und sehr wenig freie Zeit hat. Und ich glaube, das könnte vermutlich plausibel sein. Wenn man sehr wenig Zeit hat und sehr viele Dinge hören will und Angst hat, Dinge zu verpassen, dann muss man notwendigerweise wohl die Geschwindigkeit erhöhen. Und abschließend fragt ihr euch vielleicht, was es mit dem merkwürdigen Intro heute auf sich hat. Naja, da kann ich nur sagen, vielleicht schaut ihr in Zukunft einfach ab und zu mal auf Mastodon vorbei. Eventuell gibt es da vielleicht in Zukunft ein neues Format. Wer weiß das schon? Kommen wir mal kurz zu den News des Monats und da hat sich die letzten 6 Wochen wirklich sehr viel getan. Es sind einige spannende Geräte angekündigt worden und da wäre zum einen mal das ThinkPad P1 G7 zu nennen. Das ist eine Workstation mit einem 16 Zoll Display. Das gibt es in 3 Optionen. Einmal gibt es das Full HD Panel mit 400 Nits, also die Stromsparvariante. Dann gibt es ein 1600p Display mit 500 Nits bei 165 Hertz Bildschirmwiederholungsrate. Und last but not least gibt es noch ein 4K OLED Touchscreen mit 400 Nits. Wirklich interessant an dem Gerät ist aber, dass es die erste Mobile Workstation mit sogenanntem LPCAMM2 RAM ist. Das ist ein Speicher, der ist deutlich kompakter als die üblichen SO-DIMMs, die ihr vielleicht schon kennt, die man eben im Notebook auch austauschen kann. Und bei dem Standard ist es so, dass die Module 61% weniger Strom verbrauchen und auch 64% geringeren Platz einnehmen. Und das ist natürlich verlockend, gerade in der Zeit, wo Geräte notwendigerweise immer dünner und kleiner werden. Und das ist ja auch ein Argument von vielen Herstellern, dass man dann halt den RAM nicht mehr auswechselbar machen kann, sondern den halt unbedingt verlöten muss. Hat natürlich nichts mit Upselling zu tun, das wissen wir natürlich. Und dieser LPCAMM2-Standard, der beweist eben das Gegenteil, dass man sehr wohl RAM-Module ersetzbar machen kann und trotzdem dünne, schicke Geräte bauen kann. Bei diesem Gerät ist der RAM ein LPDDR5X-Modul mit bis zu 8,5 Gigabit pro Sekunde und das Modul wird aber geschraubt und nicht gesteckt. Das hat wohl damit zu tun, dass die üblichen Steckmodule nicht mehr ausreichend Geschwindigkeit erlauben und wir wollen natürlich auch Speicher, der besonders schnell funktioniert. Ich finde den Trend wirklich interessant, weil es halt eben einfach zeigt, dass es keine Notwendigkeit gibt, den RAM auch zu verlöten. Es geht eben auch anders. Das P1G7 gibt es mit einem Intel Core Ultra 9 185H. Das ist eine CPU mit 8 Effizienz und 6 Performance-Kernen und die takten bis zu 5,1 GHz. Bei der GPU gibt es eine Nvidia RTX 3000 GPU und die kommt, und auch das ist ein Novum, mit einer Flüssigmetallkühlung.
Eine mimetische Polylegierung.
Was zur Hölle soll das bedeuten?
Flüssiges Metall.
Ja, spannender Trend. Mal gucken, ob wir da vielleicht auch irgendwann Cyberdyne OS drauf installieren können. Das Gerät gibt's dann vermutlich ab 2450 Euro. Auch angekündigt wurde das P14 SG5. Das ist ein 14,5 Zoll Gerät, ist also etwas gewachsen gegenüber der vorherigen Generation. Und es gibt zwei Displays. Es gibt einmal ein Full HD Display mit 60 Hertz bei 300 Nits und es gibt ein 4K Display bei 120 Hertz und 430 Nits. Hier gibt es die gleiche CPU wie beim P1G7, also auch der Core Ultra 9 185H. Da kommt man übrigens, wenn man Hyperthreading mit reinrechnet, auf 22 Threads, also recht beachtliche Zahl. Und bei den GPUs steht einerseits mal die Intel Arc GPU zur Auswahl oder wenn ihr Nvidia haben möchtet, gibt es die RTX 500 ADA oder die RTX 4050. Alternativ gibt es aber auch noch eine CPU der AMD Ryzen Pro 8040 HS Serie. Spannend bei dem Gerät ist auch, dass es zwei DDR5 SODIMMs gibt, also hier kein LPCAMM2, aber das Maximum ist auf 96 GB RAM angewachsen, also doch eine recht ordentliche Größe an RAM für unterwegs. Das Gerät gibt es dann vermutlich ab Juni und ihr könnt es ab 1700 Euro vorbestellen. Ebenfalls neu diesen Monat waren die ThinkPads P16 SG3 und P16 VG2. Auch die gibt es jetzt jeweils mit 96 GB DDR5 RAM. Auch hier gibt es die neue Intel Core Ultra Generation. Aber was ich sehr interessant finde, es gibt hier auch noch beim P16 VG2 eine 4K Display Option mit 800 Nits. Das ist richtig hell. Also wenn ihr gerne CAD oder Bildbearbeitung machen wollt bei strahlender Sonne im Park, dann ist das vermutlich das Display, das ihr euch näher anschauen wollt. Und das eigentliche Highlight bei den News diesen Monat ist das ThinkPad T14 SG6. Das ist nämlich jetzt aufgetaucht. Es gab vorher schon so ein paar Leaks für das G5, aber jetzt kann man eben auch dieses Gerät schon vorbestellen und auch die technischen Daten, also das PSRef-Dokument ist aufgetaucht. Und das Besondere an dem Gerät ist, dass es halt eben nicht mit Intel oder eben einer AMD-CPU kommt, sondern mit einem ARM-SoC, genauer gesagt mit einem Qualcomm Snapdragon X Elite SoC. In dem G6 ist ein Snapdragon X Elite, und jetzt kommt eine sehr merkwürdige CPU-Bezeichnung, schreibt sie euch auf, X1E78100. Das ist ein SoC mit 12 Performance Cores, produziert bei 4 Nanometer und das läuft mit einer Taktrate von 3,4 GHz und es gibt einen Boost auf bis zu 4,3 GHz. Das SoC hat auch noch eine integrierte GPU und auch einen KI-Beschleuniger. Beim RAM fiel hier die Wahl auf 32 GB LPDDR5X. Der ist hier leider verlötet, also kann nicht im Nachgang nochmal erweitert oder ausgetauscht werden. Die SSD hingegen, die ist wechselbar und standardmäßig verbaut Lenovo hier eine 1 TB NVMe SSD. Und wenn wir über KI-Beschleuniger reden, dann ist natürlich Windows 11 und der Copilot nicht weit weg. Die werden sehr aggressiv beworben auf der Webseite, die ich euch mal in den Shownotes verlinkt habe. Und ich finde es ein bisschen traurig, dass wir zumindest Stand heute keine Infos zu Linux-Support finden. Ich hoffe, dass das gegenüber dem X13S, das es ja auch schon mit ARM gab, hier dann doch hoffentlich besser läuft und wir etwas brauchbareren Linux-Support haben. Bezüglich der Konnektivität sei gesagt, es gibt Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.3 und optional gibt es auch noch einen Nano-SIM-Slot. Der Akku hat 58 Wattstunden und Lenovo verspricht hier mehrere Tage Akkulaufzeit, was vermutlich auf das ARM-SoC und eine gute Treiberintegration zurückzuführen sein dürfte, aber das werden vermutlich die ersten Tests dann noch zeigen müssen. Beim Display gibt es derzeit nur eine Option und das ist das stromsparende Full-HD-Display mit 400 Nits und passend dazu gibt es auch noch eine Full-HD-Infrarot-Webcam mit einer physischen Abdeckung und zwei Mikrofone sind auch dabei. Bezüglich der Anschlüsse, es gibt zweimal USB-C 4 mit 40 Gigabit pro Sekunde und es gibt zweimal USB-A mit jeweils 5 Gigabit pro Sekunde. HDMI ist in der Version 2.1 mit dabei und es gibt eine kombinierte Kopfhörer- und Mikrofonklinke. Schöner Trend, dass man hier diesen Anschluss noch hat. Und der Preis, der im Moment im Online-Shop aufgerufen wird, steht bei 1.899 Euro. Also ich finde das Gerät wirklich spannend. Schön, dass Lenovo da nochmal nachgelegt hat. Das X13S kam ja nicht so gut an, was vor allen Dingen auch dem Preis geschuldet sein dürfte und auch dem damals nicht ganz so leistungsfähigen ARM-SoC. Das dürfte dieses Mal anders aussehen. Benchmarks oder verlässliche Benchmark-Informationen habe ich bisher jetzt noch keine gefunden, aber ich glaube, da können wir bestimmt in einer der nächsten Episoden nochmal drüber reden. Und würde mich mal interessieren, wie so ein Gerät sich so anfühlt und natürlich, wann hier auch ein brauchbarer Linux-Support kommt. Mich würde natürlich auch interessieren, liebe Zuhörer, was ihr darüber denkt. Wäre das ein Gerät, das für euch interessant sein könnte? Lasst es mich gerne über die üblichen Kanäle wissen. Kommen wir zum Thema der heutigen Episode, das IBM ThinkPad 700. Und das ist deswegen interessant und auch gleich wieder verwirrend zugleich, denn es beschreibt zum einen mal die ganze Serie, die 700er Serie, und steht aber auch gleichzeitig für das erste ThinkPad in limitierter Auflage. Denn das wurde nämlich am 16.04.1992 als IBM 2521 ThinkPad angekündigt und in der ersten Planung handelte es sich hierbei erstmal um ein sogenanntes Slate-Tablet, also ein Gerät, das man vor allen Dingen mit einem Stift bedient, das kennt ihr vielleicht noch aus den PDA-Zeiten, und mit einigen wenigen Knöpfen am Bildschirmrand. Das hat man dann aber später nochmal umbenannt, nämlich am 5.10.1992 und hat dann gesagt, naja, dieses Gerät, das heißt jetzt dann ThinkPad 700T, wobei das T eben für Tablet steht. Am gleichen Tag erschienen dann auch die ThinkPads 300, 700 und 700C als separate Geräte und die werden wir uns in der heutigen Episode mal anschauen. Beginnen wir mal mit den technischen Daten. Da kann man einerseits sagen, dass das 700 und 700C auf der IBM PS2 Microchannel-Architektur basieren. Beim 700er ist es so, dass es eine Intel 80486er SLC-CPU gab, die hatte 25 MHz. Man konnte die aber auch auf das Modell SLC-2 aufrüsten, da hatte man dann 50 MHz. 4 MB RAM waren fest verlötet und man konnte über eine IC-DRAM-Karte den RAM auf bis zu 16 MB aufrüsten. Und IC-DRAM, das ist im Prinzip so eine Karte, die sieht sehr ähnlich aus wie eine PCMCIA-Karte, war aber nicht in einem solchen PCMCIA-Slot verwendbar. Das heißt, da gab es dann einfach auf dem Mainboard, wenn man Tastatur und so weiter entfernt hat, einen Slot, wo man eben ein weiteres RAM-Modul reinschieben konnte. Beim Display fiel die Wahl auf ein 9,5 Zoll STN-Display mit einer Auflösung von 640x480 Pixel und dekadenten 64 Graustufen. Als Festplatte hatte man die Wahl zwischen einer 82 oder 122 MB Festplatte und das BIOS hat maximal 340 MB unterstützt. Als Wechselmedium gab es das obligatorische 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk und passend dazu gab es noch serielle und parallele Anschlüsse, PS2, VGA und auch einen externen Microchannel-Anschluss. Das Gerät hatte die exakte DIN A4-Größe, also 297 x 210 x 49 mm und hatte ein stolzes Gewicht von 3 kg. Das 700C hatte prinzipiell eine ähnliche Konfiguration, hatte aber ein 10,4 Zoll TFT-Display mit wunderschönen 256 Farben. Die Standardfestplatte hatte 122 MB und interessant war, dass diese vorne rechts verbaut war, damit man diese eben einfach auch bei beengtem Platz wechseln konnte. Und das Benchmark, das IBM sich hier rausgesucht hat, war eben ein beengter Tisch in einem Flugzeug. Das Gewicht stieg hier beim 700C auf stolze 3,5 Kilogramm an. Last but not least haben wir das 700T. Das hatte einen Intel 80386er SX mit 20 MHz, hatte ebenfalls 4 MB RAM und maximal waren 8 MB möglich. Das Display war hier auch ein STN-Display mit 8 Graustufen und einer Auflösung von 640x480 Pixel und es hatte einen elektromagnetischen Digitizer. Das heißt, wie schon gesagt, kennt ihr vielleicht von PDAs Bedienung über Stift oder über Funktionstasten am Displayrand. Statt einer Festplatte kam hier eine 20 MB TPF-Karte zum Einsatz. Das ist im Prinzip eine Art Flash-Speicher mit PCMCIe-Anschluss auf dem Mainboard. Und das hat man deswegen verbaut, damit das Gerät auch im Laufen zum Beispiel benutzt werden konnte. Festplatten waren damals sehr empfindlich und da kann es durchaus schon mal einen Headcrash bedeuten, wenn man während dem Laufen auf dem Gerät arbeitet, das eingeschaltet ist. Im Vergleich zum 700 und 700C ist das 700T etwas breiter und höher geworden, aber paradoxerweise auch ein bisschen dünner, denn das hatte die Abmaße 314x239x42 mm. Das Gewicht lag bei 2,8 Kilogramm. Kommen wir mal zur Entstehungsgeschichte des 700. Und da kann man anmerken, dass das L40SX, das wir auch schon in einer der vorherigen Episoden behandelt waren, kommerziell leider kein Erfolg war. Das Management von IBM wollte schnellstmöglich ein Nachfolgeprodukt mit mehr eigenentwickelter Technik veröffentlichen. Beim L40SX war es ja so, dass auch viel externe Chips benutzt wurden und das wollte man diesmal eben alles selbst lösen, um flexibler und günstiger produzieren zu können. Es gab damals auch einige Stimmen, die das klobige Design für den Misserfolg verantwortlich machten, aber damals war Design einfach noch nicht wichtig und Arimasa Naito, der wollte damals primär beweisen, dass es überhaupt technisch machbar ist, ein solches Gerät bauen zu können. Diesmal sollte das Design aber ansprechender aussehen und deswegen hat man sich entschieden, den berühmten Industriedesigner Richard Zappa mit einzubeziehen. Wer das nicht weiß, Richard Zappa war ein berühmter Industriedesigner aus München und den werden wir auch schon ganz bald in einer dedizierten Folge thematisieren. IBM befand sich mal wieder im Zugzwang. Man hat einiges an Geld verloren und wollte das neue Produkt möglichst schnell auf den Markt bringen und auch aggressiv bewerben, um den Umsatz zu steigern. In Japan war man mit der Arbeit von Naito und seinem Team sehr zufrieden, man hatte sehr gewertschätzt und ihm deswegen auch die leitende Rolle für das neue Projekt übergeben. Und als Namen hat man relativ schnell auch 700C dann gefunden. Das Gerät sollte kleiner und leichter sein als das L40SX und sollte auch eine längere Akkulaufzeit haben. Schauen wir nochmal zurück, das L40SX hatte eine Akkulaufzeit von 3 Stunden und das kann ich glaube ich schon mal spoilern. Das Gerät, was daraufhin folgte, hatte ebenfalls einen Nickel-Hybrid-Akku und der brachte es auf 3 Stunden und 20 Minuten Akkulaufzeit. Also, das ist schon länger, aber das ist jetzt auch nicht signifikant länger. Das Projekt hatte den Codename Nectarine und man hat sich beim Display sehr schnell dafür entschieden, ein 10,4 Zoll Display mit 640x480 Pixeln und 256 Farben zu wählen. Das war im Prinzip ein 50-50 Joint Venture mit IBM und der Toshiba-Tochterfirma Display Technologies Incorporated. Anfangs war noch ziemlich unklar, wie hoch die Produktionsdichte bei dieser Displayart überhaupt sein wird. Auch das war ein Novum. Und es war leider auch klar, dass das Display relativ kostspielig sein wird und man wusste gar nicht, wie es denn vom Markt überhaupt angenommen werden würde. Auch hier ein kleiner Spoiler, es wurde sehr gut angenommen. Bezüglich der CPU fiel die Entscheidung recht schnell auf den neuen Intel 486er. Hier wurde wieder eng mit Intel zusammengearbeitet und IBM hatte eine 486er CPU mit dem Codename Bimini. Das ist eine Inselgruppe in den Bahamas. Und ein Novum für das 700 war, dass man das Chipset damals komplett selbst entwickelt hat. Das wurde später als große Leistung wahrgenommen, ist aber aus heutiger Sicht komplett unnötig aufwendig, denn die meisten CPUs haben einfach heutzutage die ganzen benötigten Chips mittlerweile integriert und damals war das eben noch nicht so. Da waren CPUs noch relativ überschaubar und die ganzen Chips musste man dann eben selbst entwickeln und die Entwicklung war hier auch nicht einfach, denn die Chips mussten zum Beispiel nah beieinander platziert werden, damit auch die Performance passt. Und ich glaube, das war sicherlich eine große Meisterleistung, wo es relativ schwer ist, das heute noch zu würdigen. Um Zeit zu sparen, hat man mit dem Spice Chipset angefangen, was damals auch schon für andere Produkte verwendet wurde. Und der neue Chipsatz, der sollte dann Spice 2 heißen. Und die Chips, die dazu zählen, die haben auch Gewürznamen als Produktnamen bekommen. Und ich finde, da hat das Marketing leider eine Chance vertan. Das ist nämlich leider keine Dune-Referenz. Damals waren sowohl Buch als auch der erste Film bereits erschienen. Da hätte man eigentlich was machen können. Aber Gewürze sind vermutlich langfristig einfacher zu merken. Beginnen wir mal mit der in der CPU integrierten Uhr. Die heißt Mint, also Minze. Der Peripherie-Controller hieß Allspice 2. Da frage ich mich, warum er den nicht einfach Arrakis genannt hat. Der Memory-Controller heißt Laurel, also Lorbeer. Display-Controller hieß Cinnamon, also Zimt. Und das Low-Power-Computer-System-Interface Bazel, Basilikum. Und last but not least das Power- und System-Management Ginger, also Ingwer. Seiko Epson in Japan hat die ersten beiden Chips gefertigt, also Mint und Allspice, und IBM Japan die restlichen. Auffällig beim 700er ist auch die schwarze Farbe. Das war nämlich Wunsch und Empfehlung von Richard Zappa. Eine sehr gute Entscheidung, wie sich später herausstellte. Bei Zappa ist es so, dass seine Designs auf den ersten Blick für Einfachheit stehen und ein zeitloses Schwarz betont diese Eigenschaft. Böse Zungen haben aber auch behauptet, dass das Schwarz das Display etwas kräftiger wirken lässt, als es sonst bei einem helleren Gehäuse der Fall wäre. Interaktionsflächen haben bei Zappa in der Regel immer eine starke rote Farbe als Kontrast. Und wenn wir uns heute mal so ein Checkpoint angucken oder die Maustasten, dann ist das ein Designelement, das wir immer noch vorfinden. Und das geht eben auf der 700 zurück. Kommen wir zum Checkpoint. Der wurde von Ted Selker im IBM All Maiden Lab in Silicon Valley in den USA entwickelt. Das ist auch eine sehr spannende Persönlichkeit, die wir auch noch bald behandeln werden. Ein weiteres Rabbit Hole, in das wir noch gemeinsam abtauchen können. Und wer das nicht kennt, das Trackpoint, das ist ein gummierter Mausersatz zwischen den G-, H- und B-Tasten. Und IBM wollte damals unbedingt ein effizient zu benutzendes Eingabegerät, das man auch bei wenig Platz benutzen kann. Beispielsweise auf so einem beengten Flugzeugtisch. Das war damals relativ umstritten, denn viele User präferierten einfach externe Mäuse. Und das steht natürlich so ein bisschen im Widerspruch zu so einem beengten Arbeitsplatz. IBM sagte, wir haben keinen Platz für eine externe Maus und wollen deswegen einfach eine Alternative erschaffen. Und die haben sie auch aggressiv beworben. Es gibt beispielsweise einen Werbeclip, den ich mal in den Shownotes verlinkt habe, der eben zeigt, wie so ein ThinkPad 700 im Flugzeug benutzt wird. Da sieht man dann erst noch ein paar andere Geräte mit größerem Bildschirm. Der fällt dann um, wenn der Sitz nach hinten gelehnt wird. Oder es gibt noch ein anderes Gerät, da ist eine angedockte Maus. Aber auch die kann man nicht benutzen. Also die Geräte versagen allesamt, kann man sagen. Und last but not least sieht man dann eben das ThinkPad 700. Da wird dann auch das CD-Laufwerk nach vorne geöffnet und man kann dann eine CD wechseln. Und die Leute sind total verwundert, dass das alles in so einem kleinen Gerät machbar ist. Und ein sehr prägender Satz, der auch in diesem Werbeclip vorkommt, ist "See, so that's what it's like to fly first class." Also es wurde relativ schnell gesagt, das 700er ist eben einfach ein Prestigeobjekt. Das ist ein wohldesigntes Gerät und besser kann es eigentlich nicht werden. Spannenderweise kann man hier noch anmerken, Touchpads gab es auch erst ab den 2000ern. Also wir sind hier noch einige lange Jahre, bevor es Touchpads gibt. IBM hat recht lange mit dem Material experimentiert, damit es unempfindlich gegenüber Schweiß ist. Denn natürlich, Hände sind unterschiedlich, manche Hände schwitzen schneller, manche weniger, manche mehr, manche weniger. Und deswegen hat man sich dann auch final für die berühmte Noppenoberfläche entschieden. Und man erkennt übrigens viele billige Fakes daran, dass diese schnell speckig und rutschig werden. Und das ist bei den IBM Trackpoints oder den Lenovo Trackpoints nicht der Fall. Wenn wir uns so einen Checkpoint anschauen, dann fällt uns natürlich auf, dass das einen besonderen roten Farbton hat. Und da ist in der Geschichte ganz interessant, dass Zappa sich sehr lange mit IBMs Corporate Identity Abteilung über diese Farbe geärgert und gestritten hat. Die haben nämlich angegeben, Rot wäre für den Notaus der Mainframes reserviert und dürfte deswegen auf gar keinen Fall anderweitig verwendet werden. Die Antwort von Zappa war relativ einfach und direkt. Er hat nämlich gesagt, ihr wollt mich wohl verarschen. Und daraufhin hat er sich entschieden, ein magentafarbenes Trackpoint zu designen und einfach zu behaupten, das wäre rot. Und dann eben auch einen Farbcode dann für rot anzugeben, obwohl es nicht rot ist. Das würde heute vermutlich auch für sehr viel Ärger sorgen, denn wenn ich an Magenta denke, denke ich vor allen Dingen an die Telekom, die sich, glaube ich, auch den Farbcode hat schützen lassen. Von daher war das damals einfacher, als es heute vielleicht wäre. Und was Zappa dann gemacht hat, das war echt clever. Er hat nämlich dann in weiteren Iterationen dieses Trackpoints, den er natürlich immer wieder optimiert und verbessert hat, vor der Produktfertigstellung einfach die Farbe schrittweise angepasst, aber nie den Farbcode geändert. Der lautet nämlich immer noch TP333 und irgendwann war das halt das ikonische Rot, das wir auch heute noch haben. Und die Corporate Identity Abteilung, die hat das gar nicht mitbekommen, denn die haben dann irgendwann nicht mehr auf den Farbcode geschaut oder nur auf den Farbcode geschaut und nicht mehr auf die Farbe, weil die dachten, das ist ja noch Magenta. Und somit hat Zappa die Abteilung ganz clever ausmanövriert. Das Design kam schlussendlich sehr gut an, denn viele haben es mit teuren Sportwagen wie zum Beispiel so einem Porsche verglichen. Und ich finde, das ist ein sehr schöner und stilvoller Vergleich. Und das war sicherlich auch genau das, was Zappa damit erreichen wollte. Der Produktname wurde erst kurz vor dem Verkauf bestimmt. Der geht nämlich auf den Spruch Think zurück, den 1920 der CEO Thomas J. Watson Sr. definiert hatte. Wir hatten das schon mal in einer der ersten Folgen definiert. Der stand damals auf Mainframes, war auch als Dekoration in den Büros anzutreffen und es gab auch für neue Mitarbeitende auch ein kleines Notizbuch, auf dem ebenfalls Think stand und darauf ging eben dann der Produktname zurück. Kommen wir zur Produktion des Geräts. Das Gerät wurde in Greenock in Schottland und in Raleigh in North Carolina in den USA produziert. Diesmal gab es weniger Probleme als beim L40SX. Man hat hier also anscheinend seine Lektion gelernt und adaptiert. Im Frühjahr 1992 war dann ein Prototyp fertig. Zu dem Zeitpunkt befand sich das Projekt in der heißen Phase. Man stand nämlich 3 Monate vor der Produktionsreife. Bedauerlicherweise gab es aber wieder Probleme. Es wurden nämlich zufällige Abstürze festgestellt. Das Problem bei denen war aber, dass die relativ unregelmäßig kamen. Also man konnte diese Tests zum Beispiel nicht durch einen Stresstest provozieren und manchmal dauerte es einfach 2 bis 3 Tage, bis der Fehler wieder auftrat. Naito sprach auch vom Geist in der Maschine. Daraufhin haben 3 Teams mit Hochdruck und unter massivem Schlafmangel an der Fehlersuche gearbeitet, ein Software, ein Chipsatz und ein Elektronikteam. Naito bekam oft nur 2 Stunden Schlaf und fuhr dann mit dem Zug oder einem Taxi nach Hause, weil er nicht mehr fahren konnte und auch nicht durfte aus versicherungstechnischen Gründen. Und er hat auch angegeben, dass er seine Kinder nur sehr wenige Minuten gesehen hat jeden Tag und auch seine Ehe litt wohl ziemlich darunter. Die Analyse der Signaldaten waren damals auch recht schwierig. Man hat so eine Art Oszilloskop gehabt. Das konnte aber nur für eine sehr kurze Zeit Daten erfassen und dokumentieren, weil der Speicher einfach zu klein war. Und dann wurde auch noch angegeben, dass es eine Art Verunreinigung der Daten gab, weil eben die benachbarten Chips, wir haben sie vorhin aufgelistet, auch Nebensprechen verursacht haben. Es war also wirklich extrem schwer, diesen Fehler zu analysieren. In der Hardware konnten keine Fehler gefunden werden und auch das Software-Team konnte nach vielen Recherchen keine Fehler finden. Nach unzähligen Nachtschichten wurde dann aber per Zufall ein kleiner Fehler im Allspice-Chipsatz gefunden. Da gab es einen kleinen Designfehler, aber glücklicherweise konnte die Produktion bei Seiko Epson schnell angepasst werden. Naito hat hier nochmal betont, wie wichtig gute Partnerschaften mit Herstellern sind. IBM schaffte es dann also doch im April, das Gerät schon mal für EntwicklerInnen vorzustellen. Parallel lief das Marketing auf Hochtouren. Es wurde zum Beispiel ein Gerät zu ArchäologInnen in Ägypten gesendet, um diese bei den Ausgrabungen zu unterstützen. Dort kam das Gerät sehr gut an. Man hat gesagt, das Gerät trotzte der Hitze und dem Staub und es stürzte auch nicht ab. Der Geist der Maschine wurde also behoben. Die finale Version wurde einige Zeit später im Oktober 1992 in einer Pressekonferenz im Headquarter in Manhattan vorgestellt, 18 Monate nach dem L40SX. Naito wirkte hier nicht mit. Er sagte nämlich, es ist nicht Teil der japanischen Kultur, bei Präsentationen im Vordergrund zu stehen. Vielmehr lässt man die Ergebnisse für sich sprechen und freut sich, wenn andere erkennen, was man da eigentlich geleistet hat. Zu dem Zeitpunkt war IBM aber immer noch unklar, wie gut das Gerät tatsächlich ankommen würde. 1992 ging es IBM nämlich wirtschaftlich überhaupt nicht gut und einige Abteilungen mussten versetzt und auch ausgegliedert werden. Im Dezember war es sogar so weit, dass IBM sein Festplattengeschäft an Hitachi veräußern musste. Es fehlten damals gegenüber dem Vorjahr knapp 40.000 Mitarbeitende, eine beträchtliche Zahl. Es gab jedoch eine sehr gute Bewertung im Magazin The Verge und PC Computing bezeichnete das Gerät als Most Valuable Product aufgrund der grandiosen Kombination von Rechenpower, Akkulaufzeit, Schönheit und praktikablem sowie anmutigem Design. Und das Schlusswort des Artikels war, das beste Notebook, das ich je benutzt habe. Und durch diesen Artikel wurde das Gerät enorm gefragt und die Nachfrage, die konnte auch gar nicht bedient werden. Es war dann nämlich so, dass in Unternehmen CEOs darauf drängten, ein solches Gerät zu besitzen. Es wurde also im Prinzip zum Statussymbol, wie man das vielleicht heute auch von hochwertigen Apple-Geräten kennt. Im Wesentlichen war es so, dass die Marke ThinkPad über Nacht geboren wurde und dadurch auch der Aktienkurs explodierte, das, was man so sehr nicht erwartet hatte. Zum Release gibt es auch noch eine lustige kleine Anekdote, denn George Herbert Walker Bush oder George Bush Senior, der 41. Präsident der USA, der war nämlich mit dem damaligen IBM-CEO John Akers befreundet. Die gingen nämlich beide nach Yale und waren auch gemeinsam in der Navy. Und am 18.12.1992 rief Bush dann bei Akers Assistenten an und fragte nach einem 700C für seine Frau, die gerade ein Buchprojekt starten wollte. Bush wollte dabei aber überhaupt keine Vergünstigung, er wollte den vollen Preis bezahlen, hat es aber nur nicht geschafft, das Gerät irgendwo zu erwerben, weil es so vergriffen war. Das nächste Notebook, das dann in Relay von Band lief, wurde dann von einem weiteren Helfer versendet und kam auch im Weißen Haus an. Und ein paar Tage nach Weihnachten erhielt dieser Helfer eben eine Karte von Bush und in der Karte hat Bush sich eben für das Notebook bedankt und auch einen Scheck für das Gerät beigelegt. Kommen wir zur Rezeption und den Nachfolgeprodukten. Das Gerät gewann in kurzer Zeit über 300 Preise, eine wirklich beträchtliche Zahl, da durfte man stolz drauf sein. Naito gab aber an, es gab wenig Zeit dafür, denn die Nachfolgeprodukte und weitere Ideen wurden bereits geschmiedet und die galt es natürlich nachzuvollziehen. Beim 700 und 700C sei noch angemerkt, dass es dieses in zwei Versionen gab. Es gab einerseits die Businessgeräte in Schwarz und im Einzelhandel gab es auch noch die HeimanwenderInnen-Version in Beige. Das 700T wurde bis April 1993 vertrieben und das 700 und 700C wurde im Oktober 1993 abgekündigt. Und hier ist es, glaube ich, ganz interessant, wenn wir nochmal einen Blick auf die Basispreise werfen, also die Grundpreise in der Grundkonfiguration. Natürlich konnte man dann auch noch größere Festplatten oder eben mehr Arbeitsspeicher dazu wählen. Aber beim 700er war es so, dass das Grundmodell bei 2750 US-Dollar lag. Das wären heute umgerechnet 6150 US-Dollar oder eben 5670 Euro. Das 700C mit Farbdisplay kam auf stolze 4.350 US-Dollar, heute inflationsbereinigt 9.720 Dollar oder 8.970 Euro. Und das 700T kam auf einen Preis von 4.795 US-Dollar oder inflationsbereinigt 10.720 US-Dollar oder knapp 9.890 Euro. Ein sehr stolzer Preis. Das ThinkPad 701 beerbte das ThinkPad 700 und 700C und das 710T trat die Nachfolge des 700Ts an. Das sind Geräte, die wir sicherlich auch nochmal in einer der weiteren Episoden näher beleuchten wollen, denn ich selbst habe ja auch per glücklichem Zufall einen 701 bekommen und das will ich auch nochmal darstellen und da werden wir uns auch nochmal intensiv mit den Unterschieden beschäftigen. Für heute soll es das aber mal gewesen sein, liebe Zuhörende. Feedback ist mir wichtig, das heißt, wenn ihr konstruktive Kritik oder Feedback habt, lasst mich gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast@thinkpad-museum.de. Ich freue mich immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Folgt auch gerne mal auf Mastodon rein oder werft einen Blick in die Matrix-Community. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zu einer der nächsten Folgen.